Werte Zuhörerschaft, hier ist Berlin, das zweite deutsche Fernsehen, präsentiert Ihnen die 196. Ausgabe des Serienpodcasts Folge für Folge. Heute am Start der Deep Dive zu Ringe der Macht Staffel 2, heute mit der vierten Folge und mit am Mikrofon ist natürlich wie immer mein geliebter Koran.
Live hier aus dem Studio in Stuttgart.
Warte, also, halt mal kurz fest, du sitzt nicht in Stuttgart und ich sitze nicht in Berlin.
Okay, gut, also erstmal grüß dich, jetzt wollte ich mich gerade verraten, wo ich wirklich sitze. Servus Gregor, grüß dich Gregor und hallo Leute. Also eigentlich zuerst hallo Leute und dann servus Gregor, aber du weißt ja die Aufregung, dich endlich mal wieder zu hören, ich freue mich.
Was heißt denn endlich mal wieder, das ist gerade mal eine Woche her.
Ja, stimmt, eine ganze Woche.
Oh, eine ganze Woche.
Ja, ich muss sagen, dieser Veröffentlichungsrhythmus von der Ringe der Macht, der setzt mir zu. Das ist ein Tag zu spät irgendwie. Das ist schon, die Woche ist fast rum und erst dann haben wir den Podcast. Das ist irgendwie nicht so, ich weiß nicht.
Du meinst, die Serien sollten sich in Zukunft alle auf einen gemeinsamen Release-Tag einigen? Das heißt, jede Serie der Welt sollte immer zum Beispiel an einem Mittwoch erscheinen?
Nein, nur die Serien, die wir auch deep diven.
Ja klar, wir können ja die Publisher einfach mal anschreiben.
So wird der Schuh draus. Sie müssen uns anschreiben und fragen, wann sie veröffentlichen dürfen.
Ja, ich glaube, so weit sind wir nicht.
Alles klar, bevor wir jetzt wieder off-topic bleiben, solange wir off-topic sind, so ist besser. Was sollte das jetzt mit dem Studio Berlin? Gibt es das einen Hintergrund?
Koran.
Wenn man einen Witz erklären muss, ist er nicht witzig. Alles klar? Mhm. Gut.
Ich sag nur, pass auf, andersrum. Stichwort, kennst du zufällig Dieter Thomas Heck?
Persönlich nicht, nein.
Aber die Figur kennst du, das war mir schon klar. Figur, aber ihn als Moderator kennst du.
Ja, natürlich.
Ja, genau, das war sein Standard-Intro der Hitparade.
Okay.
Das war immer, hier ist Berlin, das zweite deutsche Fernsehen präsentiert Ihnen die Hitparade. Genau, warte, hat das sogar noch so akzentuiert gesagt. Ich meine, das geht bei Folge für Folge schlecht. Aber er sagt immer so, präsentiert Ihnen die Hitparade. So hat das der Thomas gemacht, ja.
Der Thomas, ja.
Also der Dieter Thomas, der Dieter Thomas.
So. Verstehe.
Ich würde sagen, wie du schon gesagt hast, nach dem ganzen Off-Topic-Geplänkel kommt hier definitiv die zweite Legende am Mikrofon zum Zuge. Du hast 30 Sekunden ab jetzt.
Boah, also was passiert denn? Also wir sehen die Elbengefolge, die zieht zu Celebrimbor. Gandalf trifft auf Bombadil, auf Tom Bombadil. Wir sehen die Entstehung der Hobbits oder die ersten Züge quasi. Isildur verliebt sich. Saruman ist tatsächlich der Erste oder der Zweite. Istar, Arondir beziert die Enst und Galadriel trifft auf Adar.
Top Job.
In der Zeit? Sehr gut.
Ja, alles, ja. Wie könnte es anders sein? Ich bin Goran. Ja, ich bin einfach nur neidisch. Nein, es war wieder stark. Innerhalb der Zeit, alles drin. Ich glaube zumindest, es war alles drin. Doch, ich würde sagen, es war alles drin. Also von daher ein typischer Goran-Wrap-Up. Einfach grundsolide 8,3, würde ich sagen.
Auf einer Skala von was?
Na, von 10. Das ist wie bei Erdbeben, verstehst du? Eine 8,3 auf der Richterskala, aber da schüttelt es schon richtig.
Okay, alles gut, wir waren genug off-topic, starten wir rein. Gregor, wie hat's dir gefallen?
Ach ja. Off-air.
Off-air, also kurz alles on-air.
Warte, um diese Frage zu beantworten. Off-air hast du gesagt, hast mich gefragt, hey, hallo Gregor, ne, wie geht's dir? Und du hattest, glaube ich, mal kurz gesagt, so nach dem Thema, naja, du klingst ja jetzt nicht so berauscht oder so berauschend.
Mhm.
Wenn ich mich dann richtig entsinne. Und das ist eigentlich auch so der Eindruck zu dieser Folge. Also, ja, man muss halt aufpassen, also ich muss an der Stelle wieder mal aufpassen, ich darf mich von meiner rosaroten Herr-der-Ringe-Brille nicht allzu sehr leiten lassen. Es war halt brutal viel, wie ich finde, natürlich auch schon angekündigter oder ankündbarer Fanservice drin. Ensend aufgetaucht, zum einen Tom Bombadil ist aufgetaucht. Aber ansonsten war das eine Filler-Folge at its best.
What?
Ja, fand ich. Also es ist, persönlich muss ich sagen, es ist inhaltlich gar nichts passiert. Also es ist inhaltlich für den, also es ist für den Inhalt der zweiten Staffel, finde ich, ist nahezu nichts passiert. Ich meine, klar, das ist interessant, hier so von wegen End. Ich werde schon wieder zu inhaltlich. Das ist mein Eindruck. Ende. Der Rest kommt dann später.
Okay.
Ich muss mich immer einbremsen, Mann, ey. Aber wenn ich einmal in Rage bin, es ist schlimm.
Gut, dann fasse ich mich kurz. Danke der Nachfrage. Also wie mir die Folge gefallen hat. Danke, Gregor. Ich fasse mich kurz. Es war die bisher gefühlt beste Folge dieser Staffel. Einfach weil sie den richtigen Mix aus Fanservice, den richtigen Mix aus Action und Dialogen und so Gravitas beziehungsweise Leichtigkeit hatte.
Mhm.
Und weil tatsächlich die Handlung, fand ich jetzt, also im Kontrast zu dir, an den richtigen Stellen weiterentwickelt wurde.
Mhm. Oh mein Gott.
Also wir sind uns komplett uneins dieses Mal.
Es ist nicht, das ist nicht das erste Mal, aber ich meine, okay, klar, das ist, jeder hat natürlich seine Sicht der Dinge, jeder hat seine Meinung, okay, verstehe ich, aber das Krasse ist halt einfach, wenn ich gerade so überlege, ich mit meiner Meinung jetzt zu dieser Folge und das, was du gerade gesagt hast, ich habe gerade so voll das Gefühl, Alter, haben die dich gekauft oder was ist hier los?
Nein, ich hatte mir vorgenommen, ich warte auf deine Folgenzusammenfassung oder deinen Eindruck und man sagt genau das Gegenteil.
Ach so, okay, das heißt so und dann so, also okay. Das heißt, liebe Leute da draußen, ihr habt es gehört, Goran hat uns alle belogen. Das heißt, Gorans ehrliche Meinung und ehrlicher Eindruck in 3, 2, 1.
Genau das, was ich gerade gesagt habe.
Du bist ein Arsch. Okay. Ja, krass, aber okay, pass auf, weil du es gerade gesagt hast, und das war vermutlich einer der größten Punkte, wo ich sage, die Handlung wurde an den richtigen Punkten weiterentwickelt. Welche und wo und wie?
Nehmen wir als krassestes Beispiel, weil wir das hatten ja letzte Woche in der Diskussion, die Kreise in der Wüste ziehen.
Ja.
Das war dein größter Punkt oder Kritikpunkt, den du letzte Woche hattest, dass
einer
die
der
Handlung
größten,
von
ja.
oder er oder einer der größten, der ist, dass die Handlung von Gandalf und den zwei Haarfüßen sich so irgendwie gar nicht weiterentwickelt. Also dass sie quasi eigentlich gar nichts machen und über drei Folgen hinweg einfach nur durch die Wüste laufen. Mhm. Und jetzt splittet sich die Handlung und wir sehen halt einerseits den Ursprung der Hobbits. Und das ist jetzt nicht Fanservice, also nicht nur Fanservice, sondern tatsächlich ein elementarer Teil der Herr-der-Ringe-Geschichte. Also du brauchst dir dieses Auenland, du brauchst dir diese kleinen, unscheinbaren Helden, die über sich hinauswachsen, damit diese klassische Heldenreise, wie sie Tolkien ja quasi populär gemacht hat, wenn nicht sogar begründet hat, keine Ahnung, das brauchst du ja. Und das kriegst du hier auch. Aber an der Stelle, wo es halt sinnig ist, wo es stimmig ist, da ist es nicht, also es trägt die Handlung weiter, weil wir sehen quasi, wie die Hobbits entstanden sind. Ich greife vorweg wahrscheinlich, weil wir haben jetzt die Haarfüße, die wandern, wir haben die Starren, die da in diesen Höhlen hausen, aber halt nicht in den Auenländern, im Auenland, so rum. Mhm. Aber wir sehen halt, okay, sie sind gerade am Anfang der Reise, sie treffen sich gerade, sie werden wahrscheinlich diese gemeinsame Reise antreten zu den Auenland. Das aber quasi, also es ist ein Foreshadowing auf das, was wir kennenlernen und lieben lernen oder als Hobbit-Fans, als Herr-der-Ringe-Fans. Aber halt zu einem Zeitpunkt, wo du weißt, okay, die stehen noch vor ihren Prüfungen und es ist quasi deren Aufbruch zu diesem Abenteuer. Und es passt, weil es an der Stelle halt richtig genau kommt. Also es ist jetzt zwar schon eine zweite Staffel, aber es ist also quasi ein frisches Gefühl mitten in der laufenden Handlung, ohne Fremdkörper zu sein oder reingezwungen zu sein. Also von daher fand ich das einen gut platzierten Moment, um die die Ursprungsgeschichte der Hobbits einzuführen. Zumal wir wahrscheinlich beide gedacht haben, also ich zumindest, dass wir die schon gesehen haben und gedacht haben, die Haarfüße sind eigentlich Hobbits, die halt irgendwann sich niederlassen und nichts Spektakuläres passiert dabei. Aber jetzt haben wir sowas wie eine Prophezeiung dabei und so weiter.
Ja, aber ich sage mal so, ganz ehrlich, das sind ja in dem Sinne alles schon Hobbits, das sind ja alles schon so Halblinge. Mhm. Also für mich sind das schon immer Hobbits, sie wohnen halt nur nicht im Auenland.
Aber das ist
und
ja
heißen ein Bilbo und Frodo.
Ja, aber genau, das ist ja der Punkt. Sie müssen ja im Auenland leben.
Das ist richtig.
Es braucht ja dieses Idyll, aus dem man ausbricht. Ja. Warum sollte dann jemand, dem es eigentlich wunderbar geht, der ja eigentlich nur verlieren kann, zu einem Abenteuer aufbrechen, wo er Leib und Leben verlieren kann und aus edlen Motiven, aus Neugier heraus, überwindet sich ja erst Frodo und später auch, Bilbo und dann später Frodo. Also von daher, es braucht auch dieses Auenland. Man muss auch zurückkehren. Das ist ja auch ein wesentlicher Teil dieser Heldengeschichte, dass die Reise zurück, also dieses erfahrener, gereifter, veränderter zurückzukommen zum Ursprung und darüber auch irgendwie hinausgewachsen zu sein. Hm. Und das ist ja sowohl bei Bilbo passiert, als auch bei Frodo passiert zum Schluss.
Okay, ich sag mal so, an der Stelle pflichte ich dir bei, dann zählt das für mich tendenziell aber mal so grundsätzlich zum Worldbuilding. Ich meine, du hast ja schon recht, ich meine, das ist natürlich, also jetzt wissen wir im Prinzip ja auch, jetzt können wir an der Stelle vielleicht die Hobbits an der Stelle so ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen besser verstehen, wo das herkommt, weil jetzt mit dieser Prophezeiung ist ja im Prinzip das, was sich dann später mal als das Auenland herausstellt, ist ja per Prophezeiung, ich sag mal so, ja sowas wie das gelobte Land der Hobbits. Ich nehme die jetzt einfach alle schon Hobbits, ne, damit wir alle wissen, worum es hier geht. Und so nach dem Thema, da wollen wir hin und das ist, ach, da wo Milch und Honig fließen und bum, bum, bum. Und dann kannst du natürlich auch verstehen, warum die Hobbits dann später in den Filmen oder im späteren Zeitalter, warum die dann natürlich auch so sind, wie sie sind. Und warum die das da so geil finden und warum die nicht weg wollen. Und so nach dem Thema noch einen Schritt weiter und ich war nie weiter weg. Mhm. Und dabei ist das gerade mal das Maisfeld, so nach dem Thema. Natürlich ist das an der Stelle, das ist schon interessant, aber das ist für mich Worldbuilding. Weißt du? Also, das hat jetzt nichts mit den nächsten 9 Ringen oder mit dem einen Ring zu tun. Verstehst du? Also, das ist so an der Stelle mal, also, das war gut platziert, das war gut gemacht, das war echt in Ordnung. Auch im Prinzip, dass die Haarfüße da jetzt eigentlich ja jetzt dann schon quasi ein Ableger von dieser Prophezeiung sind oder eigentlich ja schon die Bestätigung der Wahrhaftigkeit dieser Prophezeiung sind. So wie Nori das ja auch gesagt hat, so nach dem Thema, naja, scheint es ja nie gefunden zu haben und seitdem sind wir halt immer noch auf der Reise. Das ist cool, aber das ist ganz ehrlich, wenn man das weggelassen hätte, wird das vermutlich im Kontext von Die Ringe der Macht keine Rolle spielen.
Das ist aus meiner Sicht ein voreiliger Schluss.
Okay.
Letzten Endes sind Frodo und Bilbo Ringträger.
Ja.
Beide sind essentiell für Gandalfs Kampf gegen Sauron, Entschuldigung. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier auch schon die Saat gesät sehen, warum das dann so ist. Also denk zurück an die erste Szene von Gandalf und Frodo oder die ersten Szenen von Gandalf und Frodo in Herr der Ringe.
Die allererste?
Ja, wo er halt auf diesem Karren da reinfährt und die Pfeife rauchend und der erste Dialog dann von den beiden, wo ihm dann erklärt, was ihn erwartet und auch den Ringkampf, Ringkrieg und so weiter und sein die Aufgabe mit dem einen Ring und erzählt alles drumherum. Ich habe zumindest, vielleicht ist das jetzt retrospektiv verklärt, aber ich habe in meinem Kopf die Erinnerung, dass ich Gandalf immer so eingeschätzt hatte in den Szenen, dass er Frodo nicht alles erzählt. Also bei weitem nicht alles und ihm einfach nur das sagt, was Frodo hören muss, damit er sich auf die Reise macht. Und gefühlt aber schon sehr viele Zahnräder schon ineinander gegriffen haben, dass Frodo jetzt an der Stelle sein muss. Also es ist, also anders in der Metapher des Schachspiels ist Frodo auf die Reise schicken, der Zug von Gandalf, bevor er Schach sagt. Oha. Und dann Schachmatt im nächsten Satz.
Oha.
Und
es spricht Goran Kasparov. Oder Goran Magnussen, oder? Goran Magnussen?
Bei weitem nicht. Also ich bin genauso schnell wie Magnus, nur verliere ich die Spiele meistens.
Achso,
dann.
Okay.
Egal. Aber verstehst du, worauf ich hinaus will? Also,
okay, ja.
Ich kann mir vorstellen,
dass
wir die Story praktisch auch erzählt bekommen, weil darin auch schon Hinweise oder eben auch Samen gestreut werden, die eben zeigen, dass das alles, was wir in Herr der Ringe von Frodo sehen, im Endeffekt schon vorbestimmt war und vorgeplant war von dem einen großen Endgegner von Sauron, nämlich Gandalf.
Okay. Hat er dann vielleicht auch nachgeholfen? Vielleicht?
Möglich.
Dass die Hobbits im Auenland landen?
Möglich.
Okay. Boah, okay. Okay. Ich meine, Gandalf ist ja eigentlich immer so ein lieber, netter Kerl, ne? Aber wenn der im Prinzip so ein bisschen das Ganze dann so im Hintergrund den Strippenzieher mimt, weiß ich nicht, da wirkt Gandalf nicht mehr ganz so nett, finde ich. Ist dann schon so ein bisschen berechnend.
Vielleicht ja,
ein bisschen opportunistisch.
Bevor wir dazu kommen, bevor ich darauf reagiere.
Ich glaube, jetzt hast du mir Gandalf kaputt gemacht.
Ich glaube, ich habe dir Sauron kaputt gemacht. Das wäre nämlich meine Frage jetzt gewesen. Glaubst du denn immer noch, dass der Fremde Sauron ist?
Ach
Saruman, Saruman.
Ich hadere mit mir, my friend. Ich hadere mit mir. Warte, ich muss mal ganz kurz mein technisches Hilfsmittel aufklappen, um...
Du hast einen Rollator?
Ja, ich fühle mich so, als würde ich einen brauchen, ja. Nein, ich gebe dir recht, pass auf, mein Anstrich dazu in meinem Mitschrieb ist, er heißt halt jetzt so in meinem Mitschrieb, weil ich ihn bisher ja auch immer so genannt habe, ja. Saruman soll sich dem dunklen Zauberer und Sauron stellen, sagt ja Tom Bombadil. Pfeil, Gandalf, Fragezeichen. Vielleicht ist er ja doch Gandalf.
Deine ganze Argumentationskette, Sekunde, bevor du jetzt ausholst mit deinem Aber, ist ja immer gewesen bisher, es ist Saruman, weil Saruman immer der Erste der Istari oder Istar war,
ja,
der auf die Mittelerde gekommen ist. Und jetzt hören wir,
dass... Zumindest behauptet, ja.
Ja, ja, hast du behauptet. Ich sage, was deine Argumentationskette war. Und jetzt wissen wir zumindest, dass auch die nicht funktioniert, weil der Fremde definitiv zumindest oder der Zweite ist.
Ja. Es bestätigt aber nicht, dass er Gandalf ist. Weil, ja, ich gebe dir recht. Man kann natürlich das, was Tom Bombadil sagt, kann man als Foreshadowing nutzen. So nach dem Thema, du musst gegen den dunklen Zauberer und Sauron kämpfen. Und dann kommt bei dieser Aussage, kommt einem natürlich unweigerlich die Kombination dunkler Zauberer, das habe ich doch irgendwo schon mal gesehen, das habe ich irgendwo schon mal gehört. Oha! Er muss also gegen Saruman und Sauron kämpfen. Das ist ja genau das, was er dann später in den großen drei Filmen dann ja auch tut. Das Problem, also damit würde das ja dann Sinn machen, dass er Gandalf ist. Was, wie gesagt, was man dann später noch sieht. Das Problem, was ich damit habe, bedeutet das, dass Saruman schon immer böse war, wenn der dunkle Zauberer jetzt Saruman ist?
Ich sehe da zwei Möglichkeiten.
Und wie funktioniert das, dass Gandalf in Herr der Ringe die Gefährten den Rat seines Freundes Saruman sucht, in dem Wissen oder Glauben, dass Saruman A, sein Freund und B, ein Guter ist. Weil es stellt sich ja dann erst später raus, verstehst du? Treffen die sich jetzt nicht? Hat Bombadil jetzt einfach nur ganz gezielt den Konflikt des bösen Saruman, den wir später dann irgendwann mal sehen, mit dem Gandalf, hat er das einfach angesprochen? Heißt das aber jetzt, dass es im Prinzip jetzt im Sinne oder im Zuge oder im Rahmen der Ringe der Macht gar nicht zum Konflikt zwischen ich sag jetzt auch mal, Gandalf und dem dunklen Magier in der Annahme, es ist ein Sauron, kommen wird. Weil das würde keinen Sinn machen mit all dem, was irgendwann später in der Zukunft mal passieren wird.
Also ich sehe da zwei Möglichkeiten.
Okay.
Immer vorausgesetzt, sie ändern die Story jetzt nicht so dramatisch ab, dass man sagt, okay, Herr der Ringe passt da nicht mehr dran. Das kann man nicht mehr hinten dran klappen, müsste es eigentlich nochmal erzählen. Was man ja nicht ausschließen kann. Auch Herr der Ringe, so wie wir es aus dem Kinofilm kennen, aus dem Kino kennen, ist eine Adaption, also eine Interpretation des Werks. Das heißt, man kann auch eine neue darüber packen. Vielleicht ist auch das die Absicht von Amazon irgendwann, zu sagen, Edgy-Badge, Herr der Ringe ist nett, aber wir haben das Original Herr der Ringe. Mhm. Möglich. Ich unterstelle jetzt mal, dass das nicht so ist, sondern ich unterstelle jetzt einfach mal, dass es ähnlich so verlaufen wird, wie wir es in Herr der Ringe kennen. Also die Ausgangssituation wird durch die Serie geschaffen. Und sehe halt zwei Sachen. Entweder haben wir so eine Entwicklung, dass Saruman von Gandalf besiegt wird. Also jetzt der Fremde den dunklen Zauberer besiegt.
Mhm.
Und dieses Besiegen quasi mit so einem Kniff endet, dass sich rausstellt, dass der dunkle Zauberer vielleicht auch unter Amnesie leidet oder sowas oder irgendwie ein Zauber auf ihm lag und durch den Sieg stellt stellt Gandalf Sarumans wahre Identität wieder her oder seinen wahren Charakter her und sie werden dann Freunde. Und diese Freundschaft zieht sich dann durch die Zeiten und Gandalf kehrt dann zurück zu den grauen Anfurten oder wo er her ist, als ist da und dann kommt er erst wieder und so stimmt auch die Aussage, dass Saruman der Erste ist oder der Älteste. Der
wirkt aber ganz schön konstruiert, ne?
Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass sie diesen Satz einfach ignorieren. Okay, es gibt noch eine dritte Möglichkeit, fällt mir gerade auf. Die zweite Möglichkeit ist, dass sie das alles ignorieren, diesen Satz ignorieren und einfach schlicht und ergreifend diesen dunklen Zauberer als Gandalfs Endgegner für die Serie hernehmen.
Okay.
Oder für Staffel 3.
Okay.
Und das sich einfach wiederholt mit Sauron und Saruman so rum. Irgendwann. Und die dritte Option, die mir gerade eingefallen ist, dass du ursprünglich doch recht hattest.
Oh. Wie? Dass der fremde Saruman ist?
Genau.
Und wer ist dann der Dunkle?
Einfach ein anderer ist da.
Okay, weil ich habe nämlich jetzt eine Theorie gehört oder gelesen mehrfach, zumeist von Leuten, weil die halt im Prinzip auch gesagt haben, also gefühlt bin ich der Einzige auf der ganzen Welt, der bisher davon ausgegangen ist, dass der fremde Saruman ist. Also ich sag mal, bei all dem, was ich zuletzt immer so gesehen und gehört habe, sind glaube ich 99,99998% der Weltbevölkerung der Meinung, es ist Gandalf, so wie du auch. So nach dem Thema, ja, weil die Zeichen sind ja so groß und hast du nicht gesehen. Aber mit der Erklärung vom Bombardier strugglen die jetzt alle halt ein bisschen, so nach dem Thema, du musst gegen den Dunklen kämpfen und du musst auch gegen Sauron kämpfen. Was dann viele draus machen, um sich gerade, ich sag mal, dieser Problematik Saruman Gandalf zu entledigen. Und zwar, Tom hat das ja auch schon angesprochen. Was ist denn, wenn sowohl der dunkle Zauberer als auch der Fremde die beiden blauen Zauberer sind? Von dem man ja im Prinzip, ich sag jetzt mal, gar nichts mehr weiß. Und einer hat zum Beispiel unter einem YouTube-Video hat einfach einen Kommentar geschrieben, das sind die Blauen und damit kann Amazon schreiben, was sie wollen. So nach dem Thema, für die gibt's keine Lore. Das heißt, du kannst einfach alles frei erfinden, du kannst alles machen mit denen. Ich meine, weil dieses Kokettieren mit, oh, wer ist denn das jetzt und Namenssuche und hast du nicht gesehen, da hat sogar einer, pass auf, in irgendeinem Kommentar, auch unter dem YouTube-Video, hat einer ein Video, ich glaube, da gibt es einen YouTuber, der heißt Nerd of the Rings, geiler Name.
Nicht schlecht.
der hat ein Video von ihm transkribiert und hat das als Kommentar reingeschrieben. Und zwar hat irgendwie, ich glaube, als es darum ging, du guckst ja auch im Original, weiß ich nicht, vielleicht hast du das irgendwie mitbekommen oder auch nicht mitbekommen. Der hat irgendwie drauf referenziert, dass Nori, ich glaube, in diesem ganzen, wie soll ich dich nennen, und ich überlege mir irgendwelche Namen für dich und was dir gut passen könnte und so weiter und so fort. Da scheint, ich hoffe, ich kriege das noch richtig zusammen, da meinte er, dass Nori irgendwie so ein Wort Gant benutzt haben soll. Was mal dann schon wieder etymologisch und hast du nicht gesehen, kann dann daraus ja nur, ist das ja quasi da der Hinweis, das kann ja nur Gandalf sein. Wie gesagt, was ist, ich meine, das ist ja geil, das ist ja auch am Ende des Tages, es ist ja das, was die Leute diskutieren lässt, was die Leute auch dann am Ende des Tages vor die Mattscheibe zieht, um zu gucken, okay, was für ein Brotkrumen kriegen wir denn jetzt? Ist es Gandalf? Ist es Saruman? Ist es vielleicht Radagast? Die Blauen sind ja den meisten noch nicht mal geläufig. Auch wie gesagt, ich habe ja schon immer gesagt, ich bin kein Buchleser, ich kenne nur die Filme. Auch ich weiß von den Blauen in dem Sinne nur, weil ich halt ein bisschen Wiki und ein paar Fandoms gelesen habe. Aber der Otto
Normal. Lies lieber die Bücher, du Nerd.
Aber der Otto Normalgucker, der weiß das ja gar nicht. Das heißt, bei dem dreht sich vermutlich sogar eigentlich alles nur um Saruman und Gandalf. Und das ist natürlich geil, weil das hält die Leute natürlich bei der Stange. Das hält die Leute dabei, zu gucken, mitzurätseln, ihre Theorien auch zu verteidigen, zu bestätigen, mal wieder dann nicht zu bestätigen. Und wie gesagt, am Ende des Tages sind es einfach, weiß ich nicht, zwei Blaue oder jetzt lass es ein Gandalf und ein Blauen sein. Die Kombination geht ja auch. Oder lass es Saruman und ein Gandalf und ein Blauer sein. Weißt du, es muss ja jetzt gar nicht so sein, was uns im Prinzip diese Folge so, wie ich finde, mit dem Stempel auf der Stirn versucht glauben zu machen, dass der Fremde Gandalf ist und dass der Dunkle Saruman ist. Das ist zu einfach an der Stelle, weil, wie gesagt, dann habe ich Fragen. Dann bin ich wirklich gespannt, wie sie das hinkriegen, dass das am Anfang oder mittendrin von Herr der Ringe die Gefährten, dass das dann zwischen Gandalf und Saruman noch funktioniert, ohne sich so ein Konstrukt aus der Rippe zu leiern, wie du am Anfang gebracht hast.
Ich finde gar nicht, dass das so ein Konstrukt sein
doch,
wird.
Doch.
Also.
Ja, da kommst du jetzt mit, der hat auch Amnesie und dann bringt der den auf dahin. Was ist denn das? Das ist doch.
Stopp mal. Das war ja eine Möglichkeit. Du hast ja nicht gesagt, welche ich für wahrscheinlicher halte. Und ich halte tatsächlich die folgende Version für wahrscheinlich. Wir sehen den Endkampf Gandalf gegen den dunklen Zauberer. Gandalf obsiegt, vielleicht auch deswegen, weil er sich dann an seine Macht erinnert oder seinen Namen erinnert, den Stab bekommt und also irgendwie diese Verwandlung zu Gandalf, dem Zauberer, schafft.
Okay.
Er schlägt dann den dunklen Zauberer. Wir sehen entweder wirklich auch noch in Staffel 4, wir hatten ja letzte Woche schon diskutiert, die Schlacht um den Ring, den Ringkrieg, das Finale des Ringkriegs.
Mhm.
Und dann sind Sauron und der dunkle Zauberer besiegt in der Situation.
Mhm.
Und dann könnte man so eine Szene haben, was weiß ich was, Isildur reitet davon mit den warnenden Worten von Gandalf im Ohr, aber jetzt reite bitte und vernichte den Ring. Ja, mache ich, alter Mann, so nach dem Motto. Dann ist der aus dem Feld. Gandalf weiß, okay, oder geht jetzt davon aus, der Ring wird vernichtet. Er hat seine zwei Feinde besiegt, er hat seine Erfüllung, sein Schicksal oder seine Aufgabe erfüllt. Sie haben ja von Aufgabe geredet in der Szene und dann kann er quasi zurückkehren, also dorthin, wo er gekommen ist, weil er hat ja seinen Auftrag, seine Mission erfüllt. Und erst mit Wiedererstarken von Saruman müssen die Istar zurückkommen.
Von Sauron
und dann kommt eben, dann schicken sie halt eben die Blauen, den Radagast, Saruman und so weiter.
Mhm.
Weil das wäre zumindest auch.
Aber dann wären wir doch jetzt schon bei 6 Istari. Weil wenn dann Saruman die Blauen Radagast geschickt wird, dann ist Gandalf ist Stand jetzt Nummer 2. Wer ist dann der Erste? Dann hätten wir einen unbekannten sechsten Istari.
Ja. Aber quasi diese Zählung, die wir dann in Herr der Ringe haben und kennen, dann, die beginnt quasi erst mit dem zweiten Turnus, dem zweiten Durchgang.
Aha.
Dann, dann schicken sie halt Saruman zuerst von denen, dann kommt, ich weiß nicht mehr, wie, oder die Blauen zuerst oder wie auch immer, ich weiß nicht mehr, wie die Zählung war.
Okay.
Also quasi, man könnte sagen, okay, das ist jetzt dieser Schlusspunkt und wenn wir wiederkommen, also wenn es die Schicksal, das Schicksal erfordert, kehren wir wieder oder irgendwie sowas könnte man doch sagen.
Hm.
Weil, ich meine, abgesehen davon, du musst dir auch überlegen, warum schicken sie denn die Ister? Also was ist denn deren Aufgabe? Also wenn jetzt in der Story der Fremde, egal wer es ist, der Endgegner von Sauron und der dunkle Zauberer ist, braucht es ja die anderen nicht.
Ja.
Also müssen die ja andere Aufgaben haben.
Das ist richtig, ja.
Oder irgendwie was anderes steckt dahinter, keine Ahnung. Vielleicht entwickelt sich das im Laufe des zweiten Zeitalters ja dann eh weiter, keine Ahnung. Aber also ich könnte mir schon vorstellen, dass das der Endpunkt dafür ist. Und dann könnte man eben, ohne dass es allzu konstruiert ist, das nochmal aufgreifen.
Ich bin gespannt, wie sie es machen. Also wenn jetzt wirklich rauskommt, dass... Ja gut, am Ende des Tages ist mir eigentlich egal, wie es rauskommt, wer es ist. Mhm. Ich bin grundsätzlich einfach gespannt, wie sie es machen. Okay. Weil Stand jetzt haben wir halt zwei Istari da. Und dann ist die Frage, wer es wäre.
Heißt es jetzt Istari oder Istar?
Das ist ein Istar, zwei Istari.
Ah, okay. Gut. Alles klar.
Mhm.
Gut. Du hattest mich, wir hatten vorher schon diskutiert, so die, du fandest die Entwicklung war so zähflüssig.
Hm.
Ich hatte sie gelobt, dass sie richtig an den richtigen Punkten gesetzt war.
Ja.
Ich wollte noch ein Beispiel anführen. Die Geschichte um Isildur. Wie heißt deine Angebetete?
Estrid.
Estrid.
Estrich.
Estrich. Witzig.
Oh Gott, Alter, ich werde nie älter als 12. Okay. Also Estrid, ja. Mhm.
Zumindest dein Humor nicht, nee, das stimmt.
Du weißt ja, du kennst auch den Spruch, oder?
Welchen?
Wie alt werden Männer? Kennst du echt nicht?
Nee.
8, danach wachsen sie nur noch. So, das ist, deswegen, ich kann mich auch heute noch für eine Lego-Burg begeistern. Das hat, also dieser Spruch hat sehr viel Wahres.
Wieso könnte? Ja, also, jetzt habe ich den Pfad verloren. Achso, Isildur.
Isildur und Estrid, ja.
Genau. Also, wenn man es genau nimmt, hat diese Storyline in der Folge wahrscheinlich gar nicht so viel beigetragen für das große Ganze, für den roten Faden.
Mhm.
Aber ich fand es tatsächlich durch dieses Hickhack. Sie offenbaren relativ schnell oder sie entdecken relativ schnell, dass Estrich eine wildere Frau ist. Sie haben diesen Kniff quasi relativ schnell aufgelöst und sagt, okay, wer weiß, wie lange sich das trägt, hatten wir auch schon letzte Woche gerätselt.
Ja, das sind die Arkus-Elbenaugen von
Arondir.
Nein, scheiße, jetzt ist mir selber der Name. Arondir, so, ja.
Ja. Hab ich doch gerade gesagt. Also du hörst mir schon gar nicht mehr zu, weil du weißt, dass ich die Namen nicht kenne. Okay, verstehe.
Ja, aber meine Quote ist auch garantiert 85%.
Mehr wahrscheinlich. Aber
ja.
Also ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass sie so schnell auflösen. Von daher war das so ein kleiner Kniff.
Ich auch nicht. Mhm.
Genau, dann haben wir diese Szene im Sumpf zum Beispiel. Dann dieses Hickhack mit ihr. Also will sie eine gute werden, will sie eine schlechte werden. Dann siehst du dieses Anbandeln von aufkeimende Liebe. Dann wird das abgewürgt, indem dann doch der echte Mann oder der wirklich der Mann auftaucht. Du siehst aber, dass es Isildur zusetzt. Und ich finde, er ist auch in dieser Folge relativ sympathisch gezeichnet oder interessant gezeichnet gewesen, sodass ich tatsächlich angefangen habe, mich dafür zu interessieren, wie die Story weitergeht. Und falls es dir jetzt anders geht, kannst du es gerne aufgreifen und mich eines Besseren belehren, aber tatsächlich ist es hier ein Kritikpunkt, den du letzte Woche angebracht hast, dass das eben nicht der Fall ist. Und keinem der Handlungsstränge hattest du jetzt irgendwie wirklich so ein Kribbeln, um zu wissen zu wollen, wie es weitergeht.
Mhm.
Und jetzt meine Frage Hat sich das jetzt bei dir geändert oder nicht? Nein?
Nein.
Okay.
Nein.
Gut. Dann bist du ein herzloses Monster.
Ich weiß. Ich weiß. Das ist, ja, wenigstens etwas. Wenigstens Monster.
Nein. Also du fandest die Dynamik zwischen den beiden nicht interessant?
Ganz ehrlich, es war vorhersehbar. Also für mich, also ich habe ja letzte Woche, habe ich ja glaube ich die Frage in den Raum gestellt. Wir haben ja gesehen, wie sich Estrid ihr Ada-Mal ausgebrannt hat.
Mhm.
Und die Frage ist, hat sie sich es ausgebrannt, weil sie sagt, ich habe genug von dem Scheiß? Das ist so wie quasi, weiß ich nicht, man lasert sich ein Tattoo weg, ein Gang-Tattoo oder sowas, lasert man sich weg, weil man sagt, ich bin kein Teil der Gang mehr, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Oder hat sie sich das Mal ausgebrannt, um nicht aufzufallen unter der Arondir-Isildur-Schar? Also im Prinzip, dass sie einen auf verdeckten Ninja macht. Oder ein Agent oder ein Spionin oder irgendwie sowas. Und ich habe die Frage letzte Woche gestellt. Ich muss aber zugeben, ich habe es letzte Woche nicht dazu gesagt, aber mein Eindruck von dieser Szene war von Anfang an, dass sie sich es weggebrannt hat, weil sie vermutlich auch durch das Aufeinandertreffen mit Isildur die Erkenntnis hat, Das ist scheiße, also ich will einfach mein altes Leben hinter mir lassen.
Mhm.
Und ja, dadurch, dass es halt ihr Mal weggebrannt hat, kann man sie zumindest nicht so schnell dann quasi Ada und den Wilden zuordnen. Von daher, wie gesagt, war für mich eigentlich klar, sie hat es gemacht, weil sie Isildur getroffen hat, den wahrscheinlich ganz nice findet und sich einfach ihrer Vergangenheit entledigen wollte. Und von daher war das für mich jetzt auch nichts Überraschendes, dass den halt ein Isildur mit einer Estrid anbandelt, weil die das letzte Folge halt auch schon gemacht haben.
Ja, aber Moment mal, es zeigt sich doch in der Folge, dass relativ schnell, dass sie eben nicht aus diesen Gründen das Mal vertuscht hat, sondern eben aus Opportunismus, weil sie eben nicht auflegen will und letzten Endes nur schaut, dass sie abhauen kann im richtigen Moment. Zumindest habe ich das so interpretiert.
Ja, aber warum? Aber sie ist ja nicht abgehauen. Sie hätte die beiden ja auch in dem Sumpf einfach verkluckern lassen können. Sie hat die beiden gerettet. Warum hat sie das getan?
Weil sie ja davor diese Dialoge geführt hatten und sie so ein bisschen zu der Kette gekommen ist. Ah, okay, es sind vielleicht nicht zwei absolute Bösewichte, weil sie hatte schon einen Moment, wo sie noch gehadert hat. Und
Okay.
Und wir tatsächlich, also ich hatte kurz im Moment das Gefühl, sie verschwinden jetzt in diesem Sumpf und sie will abhauen. Dass sie jetzt mit dem Ast zurückkommt und sie versucht rauszuholen, das ist ja nicht gottgegeben.
Ja, das haben sie nett gemacht. Da muss man schon sagen, das hat man nett gemacht. Die beiden verkluckern da, dann hat man schon für eine Sekunde, da hatten sie mich auch für eine Sekunde, weil als sie weggerannt ist, hatte ich gedacht, aha. Scheiße, jetzt hast du hier einmal, ich sag mal, was Gutes zugeschrieben und jetzt verpisst sie sich. Ha, da hast du wohl falsch gelegen. Ja, und eine Sekunde später holt sie den Stock und zieht die beiden raus.
Aber da widersprichst du dir jetzt schon ein bisschen, merkst du das?
Warum?
Na, weil du sagst, es war alles vorhersehbar und jetzt sagst du selber, dass sie hatten dich kurz, du hast...
Ja, weil sie dann halt weggerannt ist, dachte ich so, okay. Aber dass sie dann halt wiedergekommen ist, also
aber der meine Aussage war ja, dass dieses Hickhack, dieses Hin und Her, wie entwickelt sich das jetzt, dass das eben spannend gemacht war. Das Endergebnis, ja okay, wenn du sagst vor der Sendung, sie ist eine Gute, sie da verliebt sich in Isildur und es war am Ende der Serienfolge so, okay, aber du kannst doch nicht das dazwischen alles ignorieren.
Da war für mich kein Hickhack. Ich habe keinen Hickhack gesehen.
So, du schickst mir jetzt bitte diesen Palantir bitte wieder zurück. Der tut dir nicht gut. Alles klar?
Ja, man weiß nie, wer sonst noch mit zusieht.
Mhm.
Ja. Good. Nee, also wie gesagt, und dass sie jetzt natürlich jetzt am Ende der Folge ihren alten Verlobten da wieder trifft, da ist noch nicht aller Tage Abend. Das wird auf alle Fälle weitergehen, weil ich habe dann natürlich auch direkt im Fandom nachgeguckt, ne? Wie ist das eigentlich mit Isildur? Wie lief das da? Lass mich raten. Ich habe schon geguckt, ja, okay, Isildur, und dann kommt bestimmt irgendwo ein Abschnitt. Isildur und seine Frau Estrid.
Mhm.
Der kommt natürlich nicht.
Mhm.
Weil Teil der Lore ist, dass Isildur 4 Söhne von einer unbekannten Frau hat.
Mhm.
Tja, wer wohl diese unbekannte Frau ist? Hust, hust. Bist du noch da, Goran?
Ich sitze das jetzt aus. Beantworte deine Frage selber.
Ja, ich glaube, jeder weiß, jeder kennt die Antwort. So wie ich das Ganze formuliert habe, ja, das wird Estrid, Mann. Logisch.
Ich glaube nicht,
dass sie die gesamte Story, dass sie das jetzt so aufgebaut haben, nur damit Estrid mit ihrem alten Verlobten Hagen jetzt von dann zieht. Und Isildur sitzt da wie ein verlassenes Häufchen Elend. Nein, nein. Jetzt haben sie das mit Estrid aufgemacht. Sie haben ihr diese Wildling-Karte mitgegeben oder die haben sie ausgespielt. Da haben sie schon viel zu viel Effort reingesteckt. Das wird diese unbekannte Frau.
Okay. Wir sprechen nochmal drüber. Aber ich will dich noch nicht vom Haken lassen. Ich hatte ja die These aufgestellt, dass die Handlungsstränge, zumindest ich hatte auch unterstellt, dass dieser Handlungsstrang dich jetzt nicht mehr so kalt lässt wie letzte Folge. Das hast du ja widerlegt, zumindest mit deiner Aussage.
Hm.
Wie gilt das denn für andere Handlungsstränge? Alles noch egal?
Ach, jetzt kommst du wieder mit deiner Frage, welche Handlungsstränge ich... wie war die Frage, welchen Handlungsstrang fandst du gut? Ich weiß nur noch, meine Antwort war keine und nix.
Mhm, genau. Genau.
Ich muss sagen, ich find's schwer. Also, guck mal, ganz ehrlich, ja. Arondir und Isildur. Ja, okay, jetzt haben wir quasi Isildur-seitig, haben wir den Handlungsstrang mit seiner Frau. Arondir-seitig haben wir den Strang mit Theo über die Ents. Ja, man hat Ents gesehen, man hat das erste Mal überhaupt eine Entfrau gesehen, von dem Baumbart ja noch gesagt hat, dass Entfrauen es schon lange nicht mehr gibt. Jetzt hat man das erste Mal eine gesehen. Wow, Fanservice, danke hierfür. Aber das ist, der Handlungsstrang ist weg, der ist tot, der ist vorbei, der ist in dem Sinne in sich abgeschlossen, weil Arondir sagt ja, ich muss weiter, ich muss Ada jagen, und Theo sagt, ja, ich werde hier gebraucht, okay, tschüss, so. Das heißt, der Handlungsstrang Arondir wird vermutlich dann jetzt irgendwo auf der Jagd nach Ada weitermachen, vielleicht zieht er dann, weiß ich nicht, nächste Woche Galadriel aus dem Knast oder aus einer Gefängniszelle, who knows. Aber das catcht mich jetzt nicht, das ist, weiß ich nicht. So, Zwerge gab es diese Woche nicht, Celebrimbor und Anatar gab es diese Woche auch nicht. Haben wir noch Galadriel und Elrond, die in diese Grabunholde reinstolpern. Ich sehe mich im Übrigen bestätigt in dem, was ich letzte Woche gesagt habe, dass die Elben mit ihrer Depesche, dass die zufällig gestorben
What?
Sind. Das war, hat What? Nichts mit Sauron zu tun, das hat auch nichts mit Ada zu tun.
What?
Ja.
Also jetzt, ich glaube, das ist sogar explizit gesagt worden, nein, von Galadriel.
Nein.
Moment mal.
Nein, Kollege, das, was du machst, ist interpretieren. Du interpretierst. Galadriel hat gesagt, Sauron erweckt das Böse und deswegen gibt es hier diese Grabunholde.
Mhm.
Das heißt nicht, dass er das on purpose gemacht hat.
Aber jetzt interpretierst du das auch, weil es heißt ja auch nicht, dass es jetzt nicht,
aber die Fakten
nicht gemacht
sind,
hat.
Die Fakten sind, er erweckt Böses. Das heißt, du kannst ja irgendwo, ich suche die ganze Zeit nach der Referenz für dieses Bild. Das ist doch, keine Ahnung, wie irgendein böser Zauberer oder sowas, der durch ein Feld läuft, und nur weil er der böse Zauberer ist, der ein Feld läuft, verwelkt das gesamte Feld. Das ist einfach, weil er da ist. Da einfach sein, die Präsenz, Präsenz des Zauberers sorgt dafür.
Ich habe keinen Beweis, das stimmt. Ich muss da interpretieren, richtig. Aber wie nennst du denn das, wenn einfach alle Indizien dasselbe sagen?
Das nennt man Indizien.
Beweis.
Nein, das nennt man Indizienbeweis
nennt man das. Wenn alle Indizien eine Sprache sprechen. Pass auf, die stehen auf der Brücke. Einer Brücke, die durch Zaubermacht zerstört wurde. Die einzige Brücke, die sie sofort zu ihrem Zielort bringen würde.
Ja, ist okay.
Es gibt exakt zwei Wege, wo sie sogar explizit sagen, der Feind wird sie beobachten und dort Fallen aufstellen. Da sind sich sogar die Elben komplett einig, dass das Sauron ist, der da Fallen aufgestellt hat. Dann ignoriert Elrond das und sie laufen in die eine Falle, wo Zauberwesen, die Sauron zufällig, wie du sagst, erweckt hat.
Mhm.
Und dann laufen sie in die nächste. Ja gut, das ist dann der Zufall, dass sie dann in die Orks laufen, die auf dem Weg nach Eregion sind. Weil da Sauron ist, der vorher zufällig Ada angespitzt hat.
Mhm.
Der größte Strippenzieher in der Geschichte von Mittelerde. Und du willst jetzt deine Argumentationskette von letzter Woche aufrechterhalten, wo du gesagt hast, es ist Zufall, dass die Depesche nicht angekommen ist.
Ja.
Also ich widerspreche und sage, es wäre Zufall gewesen, wenn er durchgekommen wäre. Also Sauron hat ja alles in seiner Macht Stehende getan, dass zwischen Lindor und Eregion ein Feld des Todes für Elben ist. Und dann ist es unerheblich, ob Sauron gesagt hat, hier du, mein Freund Grabunhold, stehst an Stelle X und du, mein Freund Grabunhold 2, stehst an Stelle Y und hier genau werden sie durchkommen, sondern er hat halt ein Feld gesät an Unholden, wie auch immer, und weiß, dann kommt da keiner durch oder erschwert es ihnen. Dann ist das doch kein Zufall mehr, wann denn der durchkommt. Also.
Für mich ist das Zufall. Ich sehe das einfach ganz rational.
Leute, ihr müsst uns helfen, sonst wird dieser Podcast je ein Ende nehmen. Wenn Gregor der Weiße gegen Goran den Grauen antritt hier, statt Freude im Kampf gegen Sauron zu sein, verdammt. Also unterstützt uns oder unterstützt nein, mich wäre jetzt natürlich.
Ich wollte gerade sagen, doch, du wolltest sagen, unterstützt mich.
Das wäre beeinflussend. Nein, das will ich nicht. Aber Leute, ganz ehrlich, wie seht ihr das? Ist das Zufall? Ich halte das schon für wichtig. Also haben wir mit Sauron einen Endgegner, der jetzt einfach, wie wir es in Folge 3 so gefühlt haben, oder was ich auch letzte Woche so wirklich krass beanstandet habe, der sich quasi von Erfolg zu Erfolg stolpert aus Versehen? Oder haben wir da jetzt wirklich einen, der auch hier und da auch zu Intrigen, zu Taktik, zu Strategien fähig ist, die jenseits von Zufallsergebnissen ist, wenn ihr wisst, was ich meine. Weil das ist schon wichtig, um das Level von Sauron wirklich einordnen zu können, finde ich. Also lasst es uns wissen, Zufall oder nicht Zufall, dass die Depeschen nicht angekommen sind. Ich glaub's nicht. Ich glaub es nicht. Egal. Gut, abgehakt. Lass mal Schwamm drüber. Wir reden nochmal drüber. Das zeigt sich ja wahrscheinlich im Nachgang. Wir hatten jetzt noch Arondir, hast du schon gesagt, das ist nicht so wirklich interessant. Da glaube ich auch tatsächlich, das könnte sowas werden, wie auch tatsächlich derselbe Kniff, wie sie in Herr der Ringe getätigt haben, dass wir dann eventuell nochmal auf sie zurückgreifen, also so ein Callback machen und dann plötzlich die Ents zur Hilfe eilen oder vielleicht, keine Ahnung, sie fliehen wieder in den Wald und die Ents stehen ihnen bei oder irgendwie sowas. Das könnte ich mir vorstellen, dass es das in die Richtung geht. Vielleicht sehen wir auch das Ende der Entfrauen. Das kann natürlich auch sein.
So, könnte sein, ja. Wir haben noch ein paar Staffeln.
Irgendwie, ja, in der Hinsicht. Aber ja, das ist so ein bisschen der Teil, wo ich dir recht gebe, Storyline und Theo ja auch, das ist Filler-Folge, einfach um sie noch im Game zu lassen. Also die werden schon noch wichtig. Also ich weiß nicht, was Theo für eine Rolle spielen wird. Ich kenne die Lore jetzt in der Hinsicht nicht. Vielleicht wird er der Gründer von irgendeiner wichtigen Stadt sein. keine Ahnung, Rohan vielleicht. Arondir, gut, ja, könnte ich mir vorstellen, dass genau deine Prediction da in die Richtung richtig wird. Aber kommen wir auch gleich zu dem Thema. Also wie fandest du denn die Storyline mit den Elben? Mit diesem Elbengefolge?
Ich würde das noch nicht mal Storyline nennen. Also ich meine, das gehört ja zu, immer noch zur großen Storyline, dass Sauron in Eregion bei Celebrimbor ist und drauf und dran ist, mehr Ringe zu schmieden. Mhm. Also grundsätzlich erstmal Celebrimbor natürlich verführt zu haben oder zu verführen und mehr Scheiße anzustellen. Und Elrond und Galadriel sollen jetzt halt dahin und nach dem Rechten schauen. Und das ist im Prinzip auch, wenn du so willst, das ist ja nur ein Auszug, was wir da heute gesehen haben. Also ich meine, es ist schon so ein bisschen interessant, also im Prinzip diese Antidynamik zwischen Elrond und Galadriel zu sehen. Wenn man sich, ich sag mal, an den Anfang der ersten Folge, nicht der ersten Folge, sondern an den Anfang der ersten Staffel zurückerinnert, wo es ja dann doch eigentlich ja so ein bisschen den Anschein gemacht hat, dass Elrond und Galadriel mehr verbindet, als einfach nur Elben zu sein, sondern, oder waren die nicht sogar, haben wir nicht sogar gesagt, irgendwie Freund und Freundin oder Verlobter oder irgendwie sowas?
Boah, weiß ich nicht mehr.
Ich weiß es nicht, aber wie gesagt, die waren auf alle uns, aber seit dem Finale von Staffel 1, also seit der Offenbarung Halbrands als Sauron, seit der Entstehung der Ringe, spürst du halt schon echt einen richtigen Knacks zwischen den beiden. Und auch jetzt, wo Galadriel sagt, ich halte die Orks auf und die anderen so, oh ja, Galadriel, was für ein Heldenmut, sie opfert sich für uns. Und Elrond kassiert das in einem Handstreich und sagt, die kümmert sich einen Scheiß um uns, ihr geht's um diesen verfickten Ring. Mhm. Das ist schon, ich sag mal so, das ist nett, das ist interessant, das ist so eine Dynamik, okay, da sage ich vielleicht, das finde ich okay. Mhm. Aber ansonsten, ich meine, okay, ja, das war wieder gut choreografierte Action bei Galadriel, wie sie da die Dorks abmorkst. Es hat mich gleich wieder daran erinnert, wie ich in Schlacht um Mittelerde mein Legolas immer sehr gerne eingesetzt habe. ich referenziere hier übrigens auch das PC-Strategiespiel an der Stelle.
Ach so.
Ja. Wieso?
Egal.
Wieso? Ach so.
Vergiss es.
Okay. Ja, also das fand ich gut. Ansonsten, ich würde das jetzt an der Stelle nicht Handlungsstrang nennen, weil das war für mich nur ein Auszug dieses Elben-Celebrimbor-Anatar-Handlungsstrang. Und davon, was ich halt mitgenommen habe für mich, war halt diese Antidynamik zwischen Galadriel und Elrond. So. Und das war's. Mehr auch nicht. Und gut, wie gesagt, gut choreografierte Action, aber das ist jetzt nichts, was man irgendwie im Handlungsstrang zuordnen kann. Ja, aber ich muss dazu sagen, es schürt eine gewisse Vorfreude, weil man hat ja jetzt schon gesehen, dass die Orks, was ich so geil fand, als Elrond sagt, Ork, oder ich weiß gar nicht, war es Elrond? Ich glaube, es war Elrond. Der meinte, ja, Ork-Scharen fallen in Eregion ein und die zeigen das und du denkst dir so, willst du mich verarschen? Eine Ork-Schar sind fünf, sechs Viecher. Dahinter, es brennt der komplette Horizont. Das ist der Fackelzug des Todes auf Doom. Und Elrond sagt Ork-Schar. Okay, alles klar. Worauf ich mich aber schon sehr freue, und ich denke mal, da lehne ich mich an der Stelle nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn die Orks in Eregion eintreten und dann die Eregion-Elben gegen die Orks kämpfen, das wird, glaube ich, sehr, sehr geil. Für mich im sprichwörtlichen Sinne, weil ich habe es letzte Woche ja schon angesprochen, ich war ja Herr der Ringe Games Workshop Miniaturen Bemaler und auch Spieler. Und wie es der Zufall so will, habe ich auf der guten Seite Eregion gespielt. Das sind auch übrigens die Elben, die man im Prolog von Herr der Ringe, die Gefährten, im Ringkrieg sieht, wo Elrond inmitten von ihnen steht. Das sind die Jungs mit alles in Gold und die blauen Mäntel. Das ist Eregion. Das heißt, wenn es wirklich zum Aufeinandertreffen von Eregion gegen Orks kommt, ich glaube, das wird sehr, 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 sehr geil für mich. Da freue ich mich jetzt schon. Also das war im Prinzip, das habe ich als Foreshadowing jetzt im Prinzip aus diesem kurzen Handlungsstrang auch noch für mich mitgenommen. Aber wie gesagt,
sehr gut.
Das war's.
Gut, also mehr hatte ich jetzt nicht begeistert. Nur die paar Punkte, die du jetzt dann doch erwähnt hast. Okay, alles klar, gut.
Du meinst der halbstündige Monolog.
Die Anklage schließt die Beweisführung. Herr Richter, Publikum, bitte urteilen Sie. Du hast bei der ganzen Thematik noch einen Punkt ausgelassen. Ich weiß nicht, ob du den aufheben willst für den Schluss. Das ist so die letzte Szene von Galadriel.
Ach so, dass er von Ada gefangen genommen wird.
Ja.
Und?
Naja, sie wird nicht getötet, sie wird von Ada gefangen genommen. Der sich übrigens relativ souverän da zeigt, also wirkt er relativ, also wir sehen davor diese krassen Aktionen von Galadriel, also sie zeigt halt, dass sie kämpfen kann, also ich fühlte mich an die erste Szene mit ihr, Kampfszene mit ihr in Staffel 1, Folge 1 erinnert, wo sie da in dieser Eisfestung, der hier einen rauslässt.
Ja, auf der Suche nach Sauron.
Genau. Und jetzt zeigt sie halt wieder, was sie drauf hat. Also da ist John Wick ein Witz dagegen.
Sag das mal John Wick.
Ja, egal. Aber Ada tut sich halt doch, also klar, die Orks überwältigen sie mit ihrer Überzahl irgendwann so, aber Ada, was hat er nochmal gemacht? Er schlägt ihr den Bogen aus der Hand oder irgendwie sowas? Nee,
sie hat ja einen Feuerpfeil im Anzug ihres Bogens und er greift im Prinzip einfach diesen Pfeil und erlischt das Feuer an ihm.
Genau, also irgendwie, also es ist einfach eine Szene, die zeigt so hier, ich bin dir mindestens ebenbürtig.
Ja, es ist nicht ein ordinärer, ja. Aber wir wissen ja, das ist ja, haben wir der letzte Staffel schon erörtert, was das ist. Das ist doch so ein Halt, das ist doch so ein Ork-Elb. Elb-Ork. Das ist so ein Mischwesen, irgendwie sowas, oder ein gefallener Elb, irgendwie sowas. Also ich würde mal auch schon behaupten, das, was Galadriel kann, kann der auch. Weil ich würde mal behaupten, alle Krieger-Elben können das.
Ja, wobei jetzt Galadriel auch oft das dargestellt wird, dass jetzt ein bisschen eine kompetentere
Das ist halt nochmal so ein gewisser Hero-Bonus, wie bei Legolas ja zum Beispiel auch.
Genau, aber nichtsdestotrotz, und dann haben wir so einen letzten Satz, so nach der Ich weiß den Wortlaut jetzt nicht mehr genau, aber letzten Endes, du hast wahrscheinlich drauf, oder?
Nee, ich habe schon überlegt, aber nee.
Aber im Endeffekt sowas wie, hey, grüß dich, lange nicht gesehen.
Ja, den Eindruck hatte ich auch so ein bisschen, ja.
Und das kitzelt mich schon, da frage ich mich schon, weil Ada ist ja eine Figur, die ist ja nicht aus Herr der Ringe.
Sondern der ist neu.
Der ist neu, das heißt, alles, was wir jetzt erfahren zwischen den beiden, wenn sich rausstellt, die haben eine gemeinsame Geschichte, ist etwas, was nicht in der Lore verankert ist. Also da haben sie völlige Freiheit und da bin ich jetzt schon gespannt. Was will uns dieser Eingangssatz sagen? Welche Beziehung haben die beiden miteinander? Ist Ada vielleicht sogar, who knows, eine Romanze von früher, ein Kumpel vom Bruder?
Warte mal, sind die nicht beim Untergang der Südlande schon irgendwie aufeinander getroffen? Als aus den Südlanden Mordor wurde?
Shit, doch. Du hast recht, habe ich verdrängt. Die haben ihn doch gefangen genommen. Sie haben mir doch gedacht, er hat doch so getan, als hätte er diesen Schwertheft und sie haben ihn gefangen genommen und in diese Scheune da gebunden.
Ja.
Shit. Dann vergiss meine Aussage. Es tut mir leid,
dass ich das jetzt kaputt machen musste.
Okay, wir schneiden das raus.
Nein,
tun wir nicht. Schade, schade.
Aber ja, trotzdem, ich meine, das kann ja dann trotzdem eine gewisse Dynamik auch erstehen lassen zwischen den beiden. Also wie gesagt, Gegner, man sieht sich wieder. Diesmal ist Galadriel die Gefangene. Also
Eventuell geht es ja auch in die Richtung der Feind meines Feindes.
Ach du Scheiße. Du meinst Ada und Galadriel gegen Sauron oder was?
Why not? Würde sich doch anbieten.
Würde sich anbieten.
Vielleicht stellt sich heraus, dass die neuen Ringe gar nicht für die Menschen vorgesehen waren.
Sondern?
Für die Orks?
Neun Ringe für die Orks.
Mhm. Wer weiß.
Okay. finde ich ein bisschen sehr weit hergeholt.
Um ja, ich auch. Gregor, ich habe noch einen Punkt. Die Zeit ist fortgeschritten, ich weiß. Aber ich habe noch einen Punkt, über den müssen wir reden. Ich weiß nicht, wie viel du noch hast.
Ich habe keinen mehr.
Aber meiner trägt den Namen Bond. James Bond.
Was?
Ich meine natürlich Bombadil. Tom so. Bombadil. Du hast die Bücher nicht gelesen, gell?
Nein. Der Name sagt mir was, aber ansonsten bin ich.
Wir haben uns ja letzte Staffel Review, also den letzten Deep Dive, wo wir vor, ich glaube, zwei Jahre her.
Ja.
Wo wir die Ringe der Macht und House of the Dragon zeitgleich irgendwie parallel gereviewt haben. Mhm. Und da habe ich, glaube ich, haben wir uns auch on tape drüber unterhalten, dass das eben ein Highlight meiner Herr der Ringe Fanschaft eben Tom Bombadil war. Mhm. Und ich habe dich auch, glaube ich, gefragt, ob du den kennst, beziehungsweise habe auch da erzählt, dass das, glaube ich, einer der Punkte war, die wahrscheinlich Tolkien glauben haben lassen damals, dass er die Filmrechte verkauft hat und gesagt hat, dieser Stoff kann nicht verfilmt werden, dass er eben auch an Tom Bombadil dabei gedacht hat. Da du jetzt nicht gespoilert bist, mit Ausnahme dem, was ich dir jetzt gerade gesagt habe und du vielleicht noch weißt von den letzten Unterhaltungen diesbezüglich, wie hast du denn diesen Charakter wahrgenommen?
Was?
Tom Bombadil, wie hast du den wahrgenommen?
Wie soll ich den wahrgenommen haben, Alter? Ich habe den zum ersten Mal gesehen. Ich kenne nur den Namen.
Ja, aber du hast jetzt eine Folge gesehen, in der
er relativ prominent ist. Ja, ist ein netter Typ. Ja, okay, und? Er ist der Älteste, keine Ahnung. Wahrscheinlich so gefühlt so das erste Wesen auf dieser Welt. Scheint nett zu sein. Alt. Das war's.
Da habe ich mir jetzt mehr erwartet, muss ich sagen. Aber das ist aber vielleicht dieses
Ziel. Jetzt mal. Was? Ist mal ganz ehrlich, was ist, wie soll denn da mehr kommen? Der hatte von der einen Stunde, hatte der vielleicht, wenn du einfach sein bisschen, kommt der vielleicht auf eine Viertelstunde Screentime.
Ja.
Der ist in seinem Garten, singt lustig vor sich hin, macht da irgendwas mit Pflänzchen rum, bam, bam, bam. Dann spricht er mit Saruman, / Gandalf, / wem auch immer. Sagt, ja, ich bin vom Bombadil, ich bin der Älteste und ja, das ist der dunkle Zauberer und du musst gegen beide kämpfen und ja. Was soll ich dazu sagen?
Okay. Ich habe mir mehr erwartet.
Okay, ja gut, weil du den Charakter kennst. Du hast jetzt wahrscheinlich erwartet, dass ich eine Charakterisierung vornehme, so wie es Tolkien auf 26 Seiten in seinem Buch gemacht hat. Oder? Gibt es dann halt an der Stelle einen gewissen Erwartungsgradienten, weil ich kenne den Typen überhaupt nicht, bis auf seinen Namen. Und wie gesagt, er scheint ein netter Typ zu sein. Er scheint, wem auch immer oder wer auch immer der Fremde ist, weiß ich nicht, ob er ihm helfen will. Scheint Stand jetzt mal den Anschein zu haben. Scheint naturverbunden zu sein. Und mehr kann ich dazu nicht sagen.
Okay. Also für mich ist das Auftauchen von Tom Bombadil in etwa so, wie wenn du 40 Jahre geworden bist und in 40 Jahren, ohne ihn jemals gesehen zu haben, jeden Chuck Norris-Witz, den es je gab, gehört hast. Also ich rede von diesen Chuck Norris-Witzen, wie so Chuck Norris hat bis zur Unendlichkeit gezählt. Zweimal. Sowas, solche Witze.
Ja.
Und dann mit 40 siehst du Chuck Norris.
Okay. Okay.
Und so einen Stellenwert hat jetzt diese Szene für mich. Deswegen bin ich da jetzt einfach sehr stark voreingenommen. Aber,
du bist ultra biased, ist natürlich klar.
Aber voll. Und jetzt muss ich dazu sagen, Tom Bombadil, ich weiß gar nicht, in wie vielen Kapiteln er auftaucht, aber Tom Bombadil hat eigentlich gar nicht so viel zu Herr der Ringe beizutragen.
Mhm. Aber, also er schafft es, dass du so ein, wie soll ich sagen, dass das so ein Ding bei dir ist?
Das ist der Punkt. Tolkien hat ja seine eigene Mythologie geschaffen, er hat seine eigene Sprache geschaffen, Kartografie und so weiter. Also er hat wirklich eine ganze Welt erschaffen.
Mhm.
Und jetzt mit Jahren Abstand glaube ich, dass Tom Bombadil im Endeffekt die personifizierte Verkörperung aller göttlichen Mythen ist,
mhm,
die er in eine Figur gegossen hat.
Okay.
Im Hintergrund ist, Tolkien hat ja Herr der Ringe damals geschaffen, weil er behauptet hat, dass England, also das englische, der englische Kulturkreis ja keine eigene Sage hat, die das Volk stützt. Also es, Artus Sage jetzt mal weg, aber sie hatten nicht sowas wie eine Nibelungensage oder so, so eine mythische Sage, die, eigentlich passt die Artus Sage, egal. Aber er wollte sowas schaffen, so eine Sage schaffen. Und hat halt sehr viel gezogen, hat halt aus allen Kulturkreisen gezogen. Und Tom Bombadil war einfach eine, für mich glaube ich, also so habe ich es damals wahrgenommen und damals auch, die personifizierte, jetzt versuche ich ein weniger hochtrabendes Wort zu finden, wie Quintessenz, mir fällt kein besseres Wort ein, die Essenz von allem, was Mythen ausmacht. Also anders gesagt, wenn du dir Sauron letzte Woche anschaust, dann hat es, glaube ich, auch gestört, dass wir einfach, also mich zumindest, dass man immer mehr von ihm bekommt und er so enträtselt wird.
Mhm. Ja, und das ist ja auch so entmystifiziert.
Genau, so dieses entmystifiziert. Mhm. Danke für das Wort. Das ist ja immer das Problem, wenn man so eine Figur hat.
Mhm.
Oder generell eine Fortsetzung ist meistens auch das Problem, dass man dann irgendwie auch weiter am Mythos nagt und einfach mehr zeigt und mehr erklärt. Und dann wird das irgendwie, dann verliert das einen gewissen Glanz, einen gewissen Reiz, weil man einfach nicht mehr selber so hineininterpretiert. Und Tom Bombadil war aber eben so geschrieben, in diesen wenigen Seiten, die man über den hat, dass man einfach nie, man konnte ihn nicht greifen. Okay. Das ist das Beispiel, das ich immer erwähne, wenn ich nehme. Er war so groß wie ein Mann, so ungefähr, oder ein bisschen größer. Und im nächsten Schritt schreibt Tolkien, er benutzte Berge als Stufen, Trittstufen.
Wie das auch immer gehen soll.
Ganz genau. Und es war nicht fassbar. Er hat einfach wirr geredet. Hatte in einer Situation dachtest du, er bedroht jetzt die Hobbits. In der nächsten dachtest du, er hilft ihnen. In der dritten war da plötzlich das Gefühl da, dass, und das war in dieser Folge, glaube ich, jetzt auch zu sehen, nicht nur, glaube ich, war es auch so, er redet mit jemandem, der nicht da ist. Also er ist schizophren. Dann ist er total klar. Dann ist er weise. Dann ist er verrückt. Du konntest ihn nicht greifen. Dann hat er, dann Auch in der Folge erzählt er ja davon, ja, ist komisch, diese Sterne. Auf einmal waren sie da.
Mhm.
Und dieses, hä, wie alt ist denn der, dass der das Gefühl hat, die Sterne sind von jetzt auf gleich da? Also, das ist so dieses Unrealistische. Also, so dieses, du kannst ihn nicht fassen. Du weißt nicht, was du da vor dir hast. In den Büchern. Ich rede jetzt von den Büchern.
Mhm.
Und deswegen war ich jetzt so fasziniert von dem Auftritt von Tom Bombadil und ich wollte halt einfach versuchen abzugreifen bei dir, ob das dir jetzt mit dieser Umsetzung vielleicht ein bisschen so geht wie mir nach dem Lesen der Bücher damals. Aber scheinbar ist das jetzt nicht der Fall. Würde ich jetzt mal interpretieren.
Weil ich ja den gesamten Background nicht habe. Ich habe ja keine Fallhöhe an der Stelle, Goran. Du hast eine Fallhöhe, aber ich habe keine.
Nein, ich unterstelle es dir. Ich unterstelle jetzt den Machern tatsächlich, dass sie dieselbe Absicht jetzt mit diesen Szenen hatten. Also alleine diese Szene, die ich gerade zitiert habe mit den Sternen. Das ist ja bewusst so, um zu zeigen, okay, der Typ ist so alt, das ist ja gar nicht mehr nachvollziehbar, wie alt er ist.
Ja, und?
Also du bist schon so abgebrüht, dass dich das gar nicht mehr vom Ofen hervorlockt, oder wie?
Ja, dann ist es halt so, ja.
Also, ich merke schon.
Ich bemesse dem nichts, also das ist, nee.
Ich merke schon, der ist heute nichts bei dir zu holen.
Warte mal. Also ich glaube, an der Stelle können wir, glaube ich, einen Schlussstrich unter mich ziehen. Die Frage, die mich jetzt interessiert, weil ich merke das ja gerade, du bist ultra biased. Wie ging es dir denn, wenn du im Prinzip diese, wie du schon gesagt hast, diese Manifestation alles Mythischen, was du vor 40 Jahren mal gelesen hast, also
hey,
so alt bist du noch nicht, nein, also was du vor Jahren gesehen hast, was die ganze Zeit in deinem Kopf vor dir schwebt und auf einmal hast du ihn heute das erste Mal audiovisuell gesehen. Haben sie ihn für dich kaputt gemacht? Haben sie ihn für dich genauso umgesetzt, wie du dir das vorgestellt hast? Also in welche Richtung geht es denn für jemanden, der einfach die Bücher, den Inhalt der Bücher kennt und aus dieser Person auch so viel gemacht hat? Und ich glaube, da scheinst du nicht der Einzige zu sein.
Bevor ich
wie ging es denn dir mit diesem Erscheinen heute?
Danke für die Frage, ernst gemeint. Aber bevor ich sie beantworte, da jetzt der Aufruf wirklich an alle Buchleser, an alle, die diese Figur Tom Bombadil schon kannten, bevor sie jetzt bevor sie in Folge 4 so rum aufgetaucht sind. Wie geht's euch denn damit? Das würde mich jetzt tatsächlich interessieren. Sehr interessieren, weil aus Gregor ist ja nichts rauszuholen, weil der Kreteur und der Ignorant hier einfach die Bücher nicht lesen will. Das Kreteur und Ignorant.
Ich habe keine Zeit, Alter. Mein Pile of Shame ist, das willst du gar nicht wissen. Das willst du auch nicht haben.
Ja, aber der Pile of Shame über allem thront das Buch Der Herr der Ringe.
Genau.
Okay, gut, ist so. Also Leute, lasst es, also ich will es wissen, Gregor vielleicht auch, who knows, aber ich will es wirklich wissen, wie ging es euch mit Tom Bombadil?
So, und wie ging es dir mit Tom Bombadil?
Na, jetzt müssen die Zuhörer und Zuhörerinnen abschalten, weil sonst wird sie ja von mir beeinflusst.
Das ist gut. Schlecht. Du weißt, wir laufen jetzt doch.
Gut, aber ich antworte jetzt auf die Frage, also wer jetzt beeinflusst werden will, bitte weiterhören. Ansonsten bitte in die Kommentare hacken und dann zuhören. Aber auf jeden Fall, ich persönlich, ich fand's gut. Ich meine,
okay,
du kannst nie irgendwie das Kopfkino übertreffen. Also, oder seltenst. Gerade bei so einer Figur. Aber ich fand, was sie jetzt gemacht haben, war gut. Also sie haben bestimmte Elemente von Tom Bombadil haben sie aufgegriffen. Sie haben versucht zu erzählen, zu zeigen, dass er allmächtig oder mächtiges Wesen ist. In den Büchern ist er, glaube ich, sogar als das mächtigste Wesen, vielleicht sogar über Sauron, über Sauron zu stellen ist, also dass er das mächtigste Wesen ist. Wobei er eben Limitationen hat, die nicht näher erklärt werden. Aber ich glaube, das kommt rüber. Das haben sie geschafft. Dann haben sie diesen Charme irgendwie reingepackt. Also ich finde die Figur, diesen Charakter gut gecastet. Da ist ein Mann, also offensichtlich ein Mann, ein Schauspieler, der aber wirklich also mit seinem... Ist es ein irischer Akzent? Ist es ein englischer Akzent? Also da tue ich mich tatsächlich immer schwer, das auseinanderzuhalten. Aber also er spricht wirklich so ein Englisch mit Einschlag, das ich nicht ganz greifen kann, das aber voll passt, also so wirklich so das Gefühl hat, dir gibt, dass du jetzt irgendwo in den schottischen Hügeln hockst, in einer Kneipe, in einem Pub und da kommt jetzt gerade einer rein, wo auch immer der herkommt. Dann hat er diesen Touch, so dieses einerseits dieses Lustige und einerseits dieses Verrückte und dann aber eben auch eine gewisse Weisheit. Und ich hatte das Gefühl, dass der Schauspieler, der Charakter das gut transportiert. Und alles zusammen war für mich das in Verbindung mit dem, dass er die Story vorantreibt, neue Rätsel setzt, diese neue Herausforderung für Gandalf/Saruman/Radagast/Blauer Zauberer, whatever, dass er das wirklich schön treibt und entsprechend gut. Also es wird nie dran, geht ja auch gar nicht, es wird nie rankommen an das, was ich im Kopf hatte und was andere im Kopf hatten, aber dass er sich damit messen musste und mich nicht enttäuscht hinterlässt, ist für mich ein gutes Zeichen, was die Arbeit der Serienmacher anging. Ja, so.
Das ist doch schon mal cool, weil meine größte Angst war, dass sie ihn dir kaputt gemacht haben.
Nee, haben sie nicht. Tatsächlich war ich positiv überrascht. Ich hatte im Vorfeld, tatsächlich war ich vorgewarnt, weil ich hatte im Vorfeld ein Interview gelesen mit dem Schauspieler.
Ah.
Der hat da wohl ein bisschen... Ja, aber also nur das Interview. Ich hatte auch kein Gesicht dazu. Ich habe auch keine Vorschau gesehen oder sowas. Also ich wusste nicht, was mich erwartet. Beziehungsweise es war kein Interview mit ihm, sondern es ging halt darum, dass der wohl in einem Interview gesagt hat, oder die Serienmacher in dem Interview gesagt haben, dass eben die Aufgabe der Figur in der Serie eine ganz andere ist, also was die Story angeht, als es in Herr der Ringe war.
Okay.
Und dann gingen sie so ins Interpretieren und letzten Endes haben sie aber offen gelassen, was das für eine Aufgabe war. Von daher, also ich bin jetzt auch noch nicht schlüssig, in welche Richtung es geht. Also ist er jetzt ein Mentor? Ist er vielleicht sogar auch ein Akteur? Wer weiß, also kannst du noch nicht sagen. Also wird dieser Tom Bombadil auch eingreifen noch? Ich glaube es zwar jetzt nicht anhand der Aussagen, aber wer weiß. Und ich finde es dahingehend schön, weil also es würde wieder passen zu diesem Kreislauf der Geschichte. Es würde den Kreis nämlich schließen wieder, denn die Reise der Gefährten startet in Herr der Ringe tatsächlich auch. Fast schon mit Tom Bombadil. Also sie verlassen The Shire, also das Auenland. Und eine der ersten Sachen ist es, dass sie eben in Tom Bombadil stolpern. Eben auch mit Gandalf und, ja, warte mal, ist Gandalf dabei? Das sind sie nicht mehr. Ich glaube, er kommt dann dazu. Irgendwie sowas war es. Und dann, oder sie reden über ihn, irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall, da schließt sich der Kreis. Also wenn jetzt Tom Bombadil quasi Gandalf auf seine Reise schickt, auf den Kampf gegen Sauron, gegen den schwarzen Zauberer. Und er schickt ihn dann nochmal quasi auf die letzte Reise, um eben seine Aufgabe zu beenden. Tausende Jahre später ist das für mich wirklich ein schöner Callback. Also du merkst schon, ich war nicht nur gehypt, ich bin immer noch ganz zufrieden mit der Szene.
Sehr schön. Und der Schauspieler ist übrigens einfach Brite aus London.
Brite aus London, das kann auch sein, dass er einen britischen Akzent hat.
Aber auch in London spricht man den Akzent, je nachdem, aus welcher Ecke man kommt.
Für mich ist jeder Akzent ein Akzent. Ich mache da keinen Unterschied. Und also ich tue mich da schwer, die auseinanderzuhalten. Von daher, also ich muss mir auch mal kämpfen, die zu verstehen. Weil ich hier hauptsächlich mit US-Produktionen groß geworden bin, aber ich finde den einfach gut gelungen.
Apropos, ne? Ich habe mir übrigens auszugsweise habe ich mir die Zwerge nochmal im Original angehört.
Mhm.
Ja, ist schon gut, ey.
Schon, oder?
Das ist schon gut, ja. Das ist schon gut. Weil also der Durin der Dritte, also der ältere von den beiden Durins, also Durins Vater, ist Schotte und Durin der Vierte ist Waliser. Also die Schauspieler jeweils.
Ach, witzig.
Und das hörst du halt, weil das ist immer so, das ist halt wirklich mit Einschlag und das passt schon so ein bisschen. Also auch, aber auch alle, ne? Ich glaube, ich habe in der Folge 3, ich habe so reingeseppt, als dieser Steinbaumeister nochmal zum König ist, wo er gesagt hat, ja Leute, ich habe gerade mit den Kaufleuten gesprochen, wir müssen die königlichen Kornspeicher öffnen. Und dann sagt er, ja, okay, schick's rein und dann kommt Durin reingelatscht. Die Szene habe ich mir angeguckt und auch der König, auch der Baumeister oder dieser Steinmetz oder Steinmeister oder wie auch immer, auch der hat Einschlag. Das heißt, wahrscheinlich haben dann alle Zwerge Einschlag. Und das ist schon irgendwie, das ist schon cool. Das ist ein bisschen schade an der Stelle, dass das dann halt in der deutschen Synchro verloren geht.
Ja. Ja, gut, das kann man ja nicht stemmen. Also,
nee, so das geht nicht. Also, das wäre dann vermutlich auch arg gekünstelt. Von daher und ja. So castest du halt einfach im Prinzip alle, ich sag mal, keine rein englischen Schauspieler, sondern dann halt irgendwas Irisches, Schottisches oder Walisisches, die haben dann alle Akzenteinschlag, dann klingt das alles so ein bisschen urig, die klingen im Prinzip für einen Amerikaner, klingen die alle gleich und dann kriegst du dann einfach Charakter rein. Das funktioniert definitiv. Schon ganz gut.
Also ich kann es den Leuten nur empfehlen, hört euch das im Original an oder seht es euch im Original an. Okay, auch wenn Untertitel dann Pflicht sind wahrscheinlich, also gerade bei den irischen.
Oh, es ging noch. Ja, also okay. wenn man ein paar britische Produktionen gesehen hat, dann geht das. Also speziell, also ich sag mal so, wo es dann wirklich aufhört, wenn man versucht, schottische Dartspieler im Interview zu verstehen, da ist dann vorbei. Holy shit, Alter, da gibt's echt so ein paar, so Gary Anderson oder sowas, alter Schwede. Puh, da brauchst du wirklich Untertitel, was aber schwierig ist in einem Live-Interview.
Oder man hört sie sich einfach nicht an.
Naja, was willst du machen?
Ich merke schon, wir fangen off-topic an, wir hören off-topic auf. Aber mit Blick auf die Uhr, Kollege.
Ja.
Du hattest schon gesagt, du hast nichts mehr. Weißt du, was ich in der Hand habe?
Ja, ich weiß, du hast einen Deckel, aber bevor du den Deckel hast, möchte ich gerne noch den Spruch des Tages bringen. Ist das okay?
Oh, mit Ansage.
Wie mit Ansage?
Na, du sagst, das ist der Spruch des Tages. Mit Ansage ist das schon, da bin ich gespannt.
Ja, genau, der Spruch des Tages kommt einfach aus der heutigen Folge. Ist ganz einfach. Das ist also jetzt kein Spruch von mir, sondern das ist einfach ein Spruch aus der Folge, den ich nochmal zum Besten geben möchte, weil ich lag lachend und heulend am Boden.
Hau rein.
Ich sag mal so, wenn du, dann fandst du ihn wahrscheinlich nicht so lustig, wenn du noch nicht weißt, um wen es geht. Nein, ich find's so geil, wie hieß sie? Gunda. Wenn man einem Geier dein Gehirn einpflanzt, dann fliegt er rückwärts.
Ja, also ich habe den Deckel in der Hand.
Ah, du bist ein Arsch, ist okay. Ich fand das großartig. Oh, ich fand das gut. Ich fand das einfach gut. Aber okay, macht einen Deckel drauf.
Leute, herzlichen Dank. Wie immer, hoffentlich haben wir euch unterhalten. Greift bitte unsere Fragen auf. Ich will wissen, was ihr von Tom Bombadil haltet. Lasst es uns wissen. Haut in die Tasten. Und ansonsten wünsche ich euch eine wundervolle Woche. Bis zum nächsten Mal. Und ich übergebe für die letzten Worte an den guten Gregor. Bitteschön.
Jawohl, liebe Leute, heute Herr der Ringe, die Ringe der Macht, Staffel 2, Folge 4 von 8, was automatisch bedeutet, wir haben Halbzeit. Was aber automatisch das zweite oder zum zweiten bedeutet, wir brechen mit euch nächste Woche in die zweite Hälfte der zweiten Staffel auf. Ich kann von meiner Seite nur sagen, ich hoffe, es wird besser. Ich hoffe, es wird besser. Es kann nur besser werden. Es muss besser werden. Aber am Ende des Tages, es bleibt Herr der Ringe. Ich kann da nicht anders. Egal. In diesem Sinne, Leute, ich habe schon gesagt, wir hören uns nächste Woche wieder. Habt eine schöne Woche. Tschüssikowski.